Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Tod und Leben, das ist heute unser Thema. Wir beschäftigen uns mit den Kardinalsfragen, mit wohin und woher kommen wir, wie soll es weitergehen, was erwartet uns vielleicht nach unserem Leben, welche Bedeutung hat der Tod in unserem Leben, gibt es überhaupt eine Bedeutung? Sie merken schon, ein sehr weitgreifendes und tiefgehendes Thema, liebe Zuhörer, und darüber sprechen wir heute in unserer Sendung Kurs Null. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig, er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Ganz herzlich darf ich Sie begrüßen, Herr Diakon.
Ein freundliches Grüß Gott, obwohl man das hierzulande ja kaum sagt, aber ich weiß, in welche Richtung ich es sage. Aus Brandenburg an der Havel zu allen, die jetzt bereit sind zuzuhören.
Herr Diakon, Tod und Leben heißt ja heute unsere Sendung. Wenn ich mir den Sendetitel genau betrachte, sprechen wir da von Schwarz und Weiß sozusagen, von Gegensätzen Tod und Leben.
Richtig. Und beides gehört zusammen. Ich habe, wie Sie sicher, die meisten jedenfalls wissen, viele Gedichte geschrieben. Und nach einem Gedicht hat mich mal jemand angesprochen auf meine Gedichte. Und daraufhin habe ich ein Gedicht gemacht, das vielleicht der Aufhänger für unsere Sendung auch ist und vielleicht schon die Antwort ein bisschen auf die Frage, die Sie eben gestellt haben. Unlängst sagte mir jemand zu einem Gedicht, ohne ans Sterben zu denken, geht es wohl nicht. Müssen wir nicht den Menschen viel Lebensmut schenken? Wie kann man das aber, wenn an Tod wir nur denken? Ich habe geantwortet, ehrlich und offen, der Lebensmut kommt immer nur aus dem Hoffen, dass unser Leben nicht nur auf dem Friedhof mal endet, nein, dass unser Leben einer wandelt und wendet. Was schuften die Menschen und rackern sich ab für das, was sie nicht mitnehmen können ins Grab? Und was gibt es für Neid und für Streit in der Welt um ein Haus, um das Erbe, um ein klein bisschen Geld? Und das, was das Herz füllt, was froh macht, zufrieden, das wird übersehen und oft gar gemieden. Ich denke, dass nur der wird auch richtig hier leben, nur der wird die richtigen Dinge erstreben, der auch an das Ende in dieser Welt denkt und der diesem Ende viel Aufmerksamkeit schenkt. Der sorgt sich im Leben um alle die Gaben, an denen die anderen Freude dann haben. Und hat er zuletzt die Hände gar leer, weil er alles verschenkte, weil er alles gab her, dann fällt ihm der Abschied am Ende ganz leicht. Und er greift nach der Hand, die der Vater ihm reicht. Wie war das doch gleich mit dem Hans und dem Glück? Was tauschte er ein, was gab er zurück? Und erst, als der Stein in den Brunnen dann fiel, da hatte ein Ende das verworrene Spiel. Die Hände waren leer und der Sinn wieder frei. Und so muss es sein. Ich bleibe dabei. Auch wenn das im Alltag uns nicht so gelingt. Auch wenn manches andere zu anderem zwingt. Und darum, wer nicht an das Ende auch denkt, hat am Ende womöglich das Falsche verschenkt. Hat die Schätze dann hier und nicht, wo sie wichtig. Und drum war sein Leben am Ende dann nichtig. Denn das Maß gibt uns Gott. Und er meint es gut. Und das Beste für uns ist, dass man das dann auch tut. Dann kann man gut schlafen und leben gelassen. Und auch durch die Tür, die kleine, einst passen. Tod und Leben. Wir sind bestimmt für das Leben. Und eine schöne Lesung aus dem Buch der Weisheit sagt uns das. Mich beeindruckt die Lesung immer wieder. Ich habe sie in meinem diakonischen Leben schon viele, viele Male gelesen. Und manchmal kommt sie ja auch auf dem Friedhof. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand. Und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück. Ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. In den den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt, doch sie empfanden große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Sie werden Völker richten und über Nationen herrschen, und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. Alle, die auf ihn vertrauen, werden die Wahrheit erkennen. Und die Treuen werden bei ihm bleiben in Liebe. Denn Gnade und Erbarmen wird seinen Erwählten zuteil. Liebe Hörerinnen und Hörer, Tod und Leben, das ist die Verheißung, die wir haben zum Leben. In den 60er Jahren hat eine Frau Dr. Kübler-Ross in Amerika Menschen aufgestöbert, die eine, wie man so sagt, Nahtoderfahrung hatten, die einmal schon weg waren, klinisch tot, und die doch reanimiert wurden, also wieder in dieses Leben auf dieser Erde zurückgeholt wurden und die berichten konnten. Sie meinte, vielleicht ein Dutzend solcher Leute zu finden, und sie hat viel, viel mehr gefunden. Ich habe damals gedacht, das, was wir wissen als Glaubende, dass wir zur Auferstehung berufen sind, dass es ein Leben danach gibt, wenn wir das sagen, dann gucken uns manche groß an. Aber wenn eine Naturwissenschaftlerin daherkommt und die das sagt, dann kommt das große Staunen. Aber es ist ja gut, dass es dieses Staunen gibt, dass es wirklich das danach gibt. Das steht außer Frage für jeden, der offen ist. Und auch in unserem Empfinden wissen wir, dass es eigentlich weitergeht. Warum gehen die Leute zum Friedhof und reden mit ihren lieben Toten? Und wir tun das ja auch. Doch das Wissen, dass es irgendwas danach gibt, wie immer das aussieht, das ist schon tief verwurzelt. Und ich denke, das ist bei jedem irgendwo zu finden, selbst bei denen, die meinen, sie sind Atheisten und da kommt nichts weiter und Tod ist Tod und aus ist aus. Nein, wir sind zur Unsterblichkeit berufen und Leben und Tod gehören zusammen. Und wer das eine nicht kennt, wird das andere nicht richtig annehmen. Das ist so rum und so rum richtig. Und von daher, denke ich, dürfen wir in diesem Monat das ruhig ein bisschen vertiefen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Das ist das Glaubensbekenntnis der Christen. Ob man das vermitteln kann, ich weiß es nicht. Wer heute zuhört, da werden die meisten wohl dies schon oft und oft gesagt haben. Vielleicht hören auch ein paar andere zu und vielleicht können wir auch ihnen etwas davon heute in ihr Herz hinein sagen. Das soll erstmal meine erste Antwort sein.
Dankeschön. Eine sehr ausführliche Antwort, Herr Diakon. Tod und Leben, Sie haben es auch angedeutet in Ihrem Gedicht, was Sie uns vorhin vorgetragen haben, dass zunächst mal der Tod als was sehr Schreckliches empfunden wird und das dann auch gleichzeitig ausgeblendet wird aus unserem Leben. Woher kommt das? Doch wir Christen haben doch die Zuversicht und der Tod gehört zu uns Christen dazu.
Der Tod gehört zu uns Christen dazu und nicht nur zu uns Christen, der gehört zu jedem Menschen. Der Tod ist neben dem Geborenwerden, wobei das Geborenwerden heute ja schon gar nicht mehr sicher ist im Schoß der Mutter. Wie viel Tod gibt es im Schoß der Mutter? Aber das klammern wir jetzt einmal aus. Der Tod gehört zum Sichersten in diesem Leben dazu. Und keiner kann sich daran vorbeischlängeln und keiner kann sich mit noch so viel Geld davon freikaufen. Er kommt, die Frage ist immer nur, wie er kommt, wann er kommt, wie plötzlich er kommt, auf welchem Wege er kommt. Ob es eine Überraschung ist, dass er kommt, oder ob wir darauf eingerichtet sind, ob wir unser Sterben annehmen oder ob wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren und einen sogenannten Todeskampf führen. Und wie viele tun das heute und wie viele glauben mehr an die Kunst der Ärzte. Und meistens ist es ein Aufschub, nur ein Aufschub, manchmal eine kurze Zeit, manchmal eine längere. Und manchmal wird dieser Aufschub auch teuer, teuer, teuer erkauft mit unsäglichen Schmerzen, mit unsäglichen Quälereien. Ja, der Tod ist schon nicht einfach und er steht schon als etwas mehr oder weniger Schauriges vor uns. Mhm. Aber das liegt natürlich daran, dass wir nicht mehr im Paradies sind. Wie der liebe Gott das gelöst hätte im Paradies, das weiß ich nicht, aber da wäre wohl dieses Furchtbare nicht gewesen. Da wären wir wahrscheinlich ganz sanft einfach emporgehoben worden in eine andere Welt. Und dass es so schmerzlich ist, das, so sagen wir, ist auch eine Folge davon, dass wir eben nicht mehr im Paradies sind. Da haben wir so manches auszubaden, was wir uns eingebrockt haben mit dem Rausschmiss. Unter anderem auch, dass der Tod so etwas Schweres und Leidvolles und gar nicht leicht zu bewältigendes ist.
Herr Diakon, der Tod, welche Bedeutung hat er für uns Christen?
Für uns ist er ganz eindeutig der Übergang auf die andere Seite in das ewige Leben.
Und das heißt doch eigentlich, dass es was Schönes ist.
Das heißt eigentlich, dass es was Schönes ist.
So paradox es jetzt klingt, ja.
Aber lieber Herr Martin, mir fällt ein Bild dazu ein. Es ist einfacher, wenn man in dem schönen Garten des Paradieses ist, zu sehen, wie großartig das ist, was uns da alles geschenkt ist. Man braucht sich nur umdrehen. Aber wenn die Tür zu ist und wir hinterm Zaun stehen, dann sieht man nicht mehr so viel. Und dann muss man sich auf das verlassen können, was einem gesagt wird darüber. Und Bilder von dieser Herrlichkeit haben wir ja genug, vom himmlischen Hochzeitsmahl, von dem Freudenfest, von der heiligen Stadt, in der alle geborgen sind, wo das Licht Gottes alles erleuchtet, wo man keine Atomkraftwerke mehr braucht und keine Wasserkraftwerke, ja. Wo er die Sonne ist. Bilder haben wir genug, aber wir sind halt draußen. Wir sind halt draußen.
Also meinen Sie, es liegt vielleicht auch daran, dass wir noch so eine gewisse Unsicherheit haben, vielleicht auch eine Unsicherheit in unserem Glauben, eben weil wir nicht wissen, was da hinten dran ist.
Richtig.
Okay.
Richtig. So wie es der Otto Reuter, der Komiker, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, mal so schön formuliert ist. Wie es unten ist, weißt du, wie es oben ist, nicht. Nicht? Man weiß es, man hat es im Verstand, man hat es in der Heiligen Schrift, man liest es, man betet es und doch bleibt irgendwo die Tür zu und man kann nur über den Zaun gucken oder durch die Gitterstäbe oder man sieht immer nur ein bisschen. Und von daher ist das, was wir hier um uns herum erleben, uns halt so viel sicherer. Und da bei dem anderen bleibt immer noch so eine Unsicherheit.
Tod und Leben, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Kurs Null, hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Tod und Leben, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, Sie haben gesagt, eine gewisse Unsicherheit und dadurch auch mit verbunden eine Angst. Ist der Tod allemal? Vor allen Dingen, weil wir nicht wissen, was sozusagen hinter der Mauer, hinter dem Zaun ist. So haben Sie es ausgedrückt. Wo ist denn da unser Glauben?
Unser Glaube ist schon da. Aber unser Glaube ist natürlich sehr oft ein Glaube, der mit dem Verstand kommt. Und der Glaube, der ganz tief im Herzen verwurzelt ist, der ist doch oft weit davon entfernt.
Wie kommen Sie darauf, dass der Glauben nur vom Verstand herauskommt?
Weil es Dinge gibt, die man in einer Erfahrung nur richtig begreift, die man zwar mit dem Verstand weiß und wahrnimmt und irgendwo auch klar hat und richtig hat, und doch ist es anders, wenn man eine Erfahrung gemacht hat. Ich denke immer an unseren Kardinal Bengsch, der auf dem Konzil damals war. Und als er zurückkam, sagte er, ich wusste schon immer, dass die Gemeinschaft der Bischöfe eine wirkliche Gemeinschaft ist und dass wir zusammengehören. Aber jetzt auf diesem Konzil habe ich eine Erfahrung gemacht. Das, Das sitzt plötzlich ganz woanders, dieses Wissen. Und ich denke, das ist auch mit dem Tod so. Wir können ihn nicht ausprobieren. Mit vielen Dingen im Leben haben wir Erfahrungen. Und da ist man dann plötzlich ganz sicher und da weiß man was. Aber den Tod kann man nicht ausprobieren. Und von daher bleibt immer noch eine Spannung zwischen dem, was in unserem Kopf ist und was ja auch richtig und wahr und wirklich ist, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist eben das noch nicht ganz tief bis in unser Herz hineingedrungen, jedenfalls bei den meisten Menschen nicht. Und deshalb haben die Leute, die so eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die leben ganz anders. Und die Frau Kübler-Ross und nicht nur sie haben viele Berichte vorgelegt, wie anders das ist und manchmal sogar, dass das den Leuten ganz schwer fällt, wieder hier zu sein, weil sie etwas von der Großartigkeit des anderen erfahren haben und plötzlich vielleicht sogar eine Todessehnsucht in sich haben.
Eine Todessehnsucht, was ist damit gemeint?
Eine Todessehnsucht ist, dass man das alles, die eine Seite und vielleicht die ganz menschliche Seite, dass man irgendwann sagt, lieber Gott, es reicht. So wie der Elia in die Wüste gegangen ist, weil er es satt hatte, dass sie immer hinter ihm her waren. Und der ging in die Wüste und sagt, lieber Gott, es reicht, mach ein Ende, lass mich doch sterben. Ich will nicht weiter, ich kann nicht weiter. Und es kam noch dazu, dass er sagte, das habe ich lange nicht begriffen, ich glaube, ich habe das schon mal in einer Sendung gesagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Dass man merkt irgendwo, man kommt aus seiner eigenen Haut gar nicht heraus, sondern man macht immer wieder die gleichen Fehler und von daher sagt man, es hat einfach keinen Zweck. Ich gebe auf, ich kapituliere. Und die andere Seite ist, lieber Gott, wenn es bei dir so gut ist, wie mir das gesagt wird, wie ich das nachlesen kann, wie es mir manche vielleicht sogar bezeugt haben, dann nimm mich doch, der Apostel Paulus sagt, mit großer Sehnsucht verlangt mich danach, beim Herrn zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber um euretwillen muss ich noch hier bleiben. Ich bin ganz sicher, dass der Apostel Paulus auch so eine Erfahrung ganz tief drinnen hatte, dass er dem Herrn so einzigartig begegnet ist, dass er besser wusste als die meisten von uns, was ihn da erwartet. Und dann hat man eine Sehnsucht danach, dass man sagt, wie viel besser ist das bei dir, Herr? Wenn das alles stimmt, was du da sagst und wie großartig das ist, dann ist es wirklich besser bei dir, als in diesem Jammertal weiterzuleben und all den Bedrängnissen und all den Nöten und all den Kümmernissen ausgeliefert zu sein. Und wie viel besser wäre es. Aber du bist der Bestimmer, du sagst, wann der Zeitpunkt kommt und so lange will ich hier das meine tun.
Ist es denn nicht wichtig für unser Leben, für uns selbst ganz persönlich auch ganz klar zu halten und sagen zu können aus tiefster Überzeugung, so, lieber Gott, ich habe alles auf Erden getan, was ich machen konnte. Und nun gebe ich mich dir ganz hin. Mach du mit mir, was du willst.
Lieber Herr Martin, in einem Evangelium sagt uns der Herr das und das Evangelium endet. Und wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen wurde, dann sprecht, wir sind unnütze Knechte. Das war der Weihespruch meines alten Pfarrer Semrau, das hatte er auf seinem Bildchen drauf, wenn ihr alles getan habt. Aber wann haben wir denn schon alles getan? Und selbst die Heiligen haben nicht alles getan. Also wir stehen schon immer irgendwo doch auch vor ihm als die, die sagen, ich habe es versucht, so redlich wie ich kann, aber du siehst, was alles nicht gelungen ist, du siehst, was alles daneben gegangen ist. Und da sind wir wieder beim Apostel Paulus, der sagt, warum tue ich nur das Böse und will doch das Gute? Also, dass einer sagen könnte, ich habe jetzt alles getan, das, glaube ich, ist ein großes Wort. Ich würde sagen, lieber Gott, du siehst, wie ich es versucht habe, du siehst, wie oft ich gescheitert bin, du siehst, dass ich es nicht besser auf die Reihe gebracht habe und manchmal hätte ich es, weiß Gott, besser machen können, aber meine Trägheit, meine Oberflächlichkeit, meine Gedankenlosigkeit, mein All das, was wir so als Nachwirkungen der Erbschuld in uns tragen, die böse Begehrlichkeit, das steht alles davor, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, weil du mich nicht liebst, weil ich so gut bin, sondern weil du mich liebst, obwohl ich so bin, wie ich bin, und weil deine Liebe, deine Barmherzigkeit unendlich größer ist. Und dann kann man, denke ich, in einer großen Gelassenheit und in einem großen Vertrauen und in einer großen Zuversicht sein Leben einfach aus der Hand geben und sagen, ja, jetzt bist du dran. Mhm. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, vielleicht ist das in einem Kranken, auf einem Sterbebett, vielleicht ist das auch schon irgendwann zu Lebzeiten, dass man so einen Strich unter sein Leben macht und weiß, wie wenig man kann und wie sehr man darauf angewiesen ist. Aber das meinte ich vorhin, dann wird das irgendwo eine Erfahrung.
Sicherlich, dass wir alles tun in unserem Leben, das kann nicht sein. Aber ich erinnere zum Beispiel an den Kolosserbrief, darin steht, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn, dass wir im Dienste des Herrn stehen hier auf der Erde und in seinem Sinne, so gut es uns als Menschen nur möglich ist, sein Werk hier vollbringen.
Solange wir jetzt uns nicht einbilden, dass das nun das Wahre und das Letzte und das Größte wäre, solange ist alles in Ordnung. Solange wir in dieser Demut bleiben und sagen, wir haben das versucht, wir haben manches gekonnt mit deiner Hilfe, wir haben vielleicht sogar ganz Großartiges geleistet. Und doch hängt es davon nicht ab, sondern es hängt davon ab, dass er seine Gnade schenkt und dass er ruft und dass er uns rettet. Uns retten nicht unsere Werke, uns rettet nicht unser Bemühen, uns rettet nicht unsere persönliche Heiligkeit, so weit hochstehend die auch sein mag, sondern retten tut uns nur er. Und alles, was wir an guten Werken, an Heiligkeit auf die Reihe bringen, ist eigentlich immer nur Dank und, ja, wie soll ich sagen, Dank und Antwort auf das, was er tut. Das war ja die große Auseinandersetzung bei der Reformation, die Rechtfertigung. Ob wir es mit unseren Werken schaffen, uns da herauszuretten? Nein, wir retten uns nicht mit unseren Werken. Unsere Werke sind ein ganz bescheidener Dank, eine ganz bescheidene Antwort auf das, was Großes er an uns getan hat. Und das ist das, was wir tun müssen und auch tun können, so armselig das auf dem Hintergrund dessen, was er gibt, auch sein mag. Ich habe das neulich schon gesagt, die 300 Gramm, die wir da haben, um die geht's. Die 4000 Tonnen, die er uns gibt, da werden wir nie hinkommen. Aber die 300 Gramm gut zu verwalten und auch wegzuschenken, wenn es sein muss, darum geht es. Das denke ich.
Tod und Leben, darum geht es heute in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Kurs Null hier bei Radio Horeb. Tod und Leben ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Herr Diakon, wir haben vorhin darüber gesprochen, was es bedeutet, aus unserem christlichen Auge gesehen, den Tod anzunehmen. Und gehen wir doch jetzt mal ganz konkret darauf ein. Wir haben es alle schon erlebt, dass jemand Liebes aus unserer Familie, von unseren Freunden stirbt.
Ja, vor kurzem habe ich eine Frau mit zu Grabe getragen, eine Kirchenmusikerin, die evangelisch, aber ich seit, glaube ich, über 40 Jahren kennengelernt habe ich sie, weil ich den Evangelisten singen durfte in der Auferstehungshistorie von Herrn Skandellos und auch in der Johannespassion einmal den Evangelisten singen durfte unter ihrer Leitung. Ich kenne sie also über Jahre. Wir haben viele Begegnungen, viele Konzerte und jetzt ist sie gestorben. Und ich habe an eine liebe, ihr sehr nahestehende Dame einen Text geschickt, ein Gedicht gemacht. Und vielleicht passt das gleich da einmal hier hin. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Totenklage. Denn dieser Schmerz gehört seit dem verlorenen Paradies dazu. Und er wiegt schwer. Auch das ist keine Frage. Gehört zum Tiefsten, das wir erfahren an Leid und Not. Und doch sind wir dem Tod nicht nur verfallen. Und alle Klage führt nicht nur ins Nichts. Denn es gibt Gott, ihn, der verheißen allen, dass er sie führen will einst in das Reich des Lichts. Darum darf unsere Seele trauern und doch hoffen. Darum fließt unser Tränenstrom und wird doch Quell. Darum steht gerade den Trauernden der Himmel offen. Darum wird, wo wir ihm vertrauen, das Dunkel hell. Darum gibt's auch nichts Besseres in solchen Stunden, als betend, leidend, hingebend, alles nur zu legen, still in seine Hand. So hat auch unsere Thea ihren Weg gefunden. So gibt's ein Wiedersehen im himmlisch Vaterland. Wie oft ist unser Leben Zeit zu warten auf seine Ankunft und die doch sich nicht erfüllt? Sie darf nun eintreten in seines Paradieses Garten, denn so wird alle Sehnsucht nun gestillt. Hat sie nicht hier schon unentwegt das Gotteslob gesungen, allein mit Chor, Orchester, mit Klavier und Orgelklang? Nun darf zusammen gar mit Engelszungen erklingen heilig, heilig Lob und Dank. Vermögen wir es darum loszulassen, dann kehrt trotz aller Trauer auch bei uns ein Frieden ein. Auch wenn die letzte Tiefe dieses Sterbens wir nicht fassen, wir gönnen dem, der ging, das Seligsein. Möge er, dem sie gedient, sich ihrer nun erbarmen, die Schuld vergeben, von der niemand frei. Empfangen sie mit liebevollen Armen, dass ewig sie bei ihm geborgen sei. Lass er die zwei auch wieder zueinander finden, die so viele Jahre hier gemeinsam waren, dass sie gemeinsam dort nun seine Liebe künden und alles Maß der Seligkeit erfahren. Die zweite, die hier angesprochen war, war die Tochter vom damaligen Superintendenten, und die zwei waren ein Herz und eine Seele und haben unendlich segensreich über viele Jahre in der Kirche in Belzig gewirkt, und die Anneliese ist schon vor ein paar Jahren gestorben und sie ist nun hinterhergegangen. Aber das, was hier gilt, was ich an diese Freundin geschrieben habe, das gilt natürlich auch in unserer eigenen Familie. Natürlich bleibt der Schmerz, natürlich bleiben die Tränen, natürlich geht der andere nicht einfach weg und man geht zur Tagesordnung über, trotz aller Hoffnung. Und ich sage das ganz ehrlich, ich habe schon auch meine Probleme da, die fröhlichen Osterlieder, so mir nichts, dir nichts, einfach zu singen. Es gibt Leute, wo man das so singen kann, die so tief im Glauben waren und wo auch die Angehörigen aus einem solchen tiefen Glauben leben. Aber es gibt auch viele, wo man sagt, da müssen wir einfach verhaltener sein. Es ist wahr, dass derjenige zu Gott geht, aber es ist auch wahr, dass es uns sehr weh tut. Und ich weiß nicht, ich weiß das an einem Kindergrab, bei einer Kinderbeerdigung, das mal gesungen wurde. Triumph, der Tod ist überwunden. Und da waren die Leute doch sehr betroffen. Ich glaube, dass manches nicht geht. Ja, manches geht nicht. Da muss man auch, denke ich, auch eine Behutsamkeit haben bei allem Glaubensoptimismus, Optimismus und aller Glaubenstreue und bei allem. Da bleibt etwas über, wo es uns schwerfällt, und das muss man wissen. Und manchmal reicht es einfach, jemanden, der so traurig ist, in den Arm zu nehmen und ihn zu drücken und zu sagen, Worte habe ich nicht, aber ich versuche einfach das mitzutragen. Ich nehme das in mein Gebet hinein, nimm du das in dein Gebet hinein, und wir haben ja auch noch die Möglichkeit, dass wir die Heilige Messe feiern und wir bergen es in das Opfer Christi hinein, und dann wird es nach oben genommen und dann wird es vielleicht doch ein bisschen leichter.
Ja, ein Tipp haben Sie uns gegeben, dass wir für andere da sein können, dass wir gerade in Trauer und Leid zur Seite stehen, wenn auch jedes Wort überflüssig zu sein scheint, Herr Diakon. Sicherlich ist das Beten das eine, aber manchmal kommt es auch wirklich auf tätige Hilfe an.
Ja, das bleibt eine schwierige Situation. Ich weiß, es gibt mittlerweile ganze Seminare mit Traueraufbereitung oder was. Aber nach meiner Erfahrung muss ich sagen, es gibt Dinge, die man lernen kann, und es gibt Dinge, mit denen man einfach zurechtkommen muss. Und ja, ich glaube nicht, dass es eine Methode gibt. Und es gibt den, der mit der Trauer alleine fertig werden möchte. Und es gibt den anderen, der darauf wartet, dass einer kommt und sagt, ich nehme mir einfach ein bisschen Zeit für dich. Es gibt Leute, die sagen, ich mache jetzt alle Wege selber, die das auf die Reihe bringen, was geklärt werden muss, wenn einer ging. Und es gibt Leute, die so hilflos dastehen, dass sie einen brauchen. Und ich glaube, dass man für manche Dinge einfach ein großes Herz haben muss, dass man erspürt, was da nötig ist, und dass man auch die helfen Wollenden darum beten müssen, dass sie das Richtige tun und dass sie das Richtige spüren und erspüren. Es gibt die Leute, die darauf warten, und es kommt keiner. Und weil die Leute auch hilflos sind, weil sie sich nicht trauen und weil sie irgendwo das Gespür nicht haben. Und manchmal denke ich, das ist so eine Krankheit unserer Zeit, dass wir für vieles das Gespür nicht mehr haben. Das war vielleicht früher anders. Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass es anders war, dass man selbstverständlicher damit umging und dass man auch besser wusste, was dem anderen Not tut und was ihm bekommt, wo man Hilfe leisten muss, ganz praktische Hilfe, wo man jemanden etwas abnehmen muss oder wo man auch einfach nur sagt, was ich eben schon meinte, man nimmt ihn einfach in den Arm, aber dass der andere spürt, ich bin jetzt nicht abgeschoben, ich bin nicht ausgegliedert, ich bin nicht ausgegrenzt, sondern, aber das ist schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob man das alles lernen kann. Mir scheint das Wichtigste, ich wiederhole mich, dass man das in seinem Herzen spürt und fühlt, dass man überhaupt den Blick der Liebe für den anderen hat, und dann weiß man auch in einer solchen Situation, was zu tun ist.
Mhm. Herr Kiesig, Sie sind Diakon und haben natürlich auch das Recht, Leute bei Trauer zu begleiten, bei der Beerdigung Menschen zu Grabe zu tragen. Wenn der Tod eintritt, ist jeder geschockt. Das ist was ganz Normales und es gehört auch dazu. Wie spenden Sie als Diakon, als Kleriker Trost in dieser speziellen Situation?
Ich bitte als erstes immer darum, dass mir der liebe Gott die richtigen und guten Gedanken und Worte gibt. Damit fängt alles an. Dass man, ja, ich bete darum, dass die Worte trösten können, die ich habe, wenn sein Trost dahinter steht. Und ich kann halt nur sagen, dass mir im rechten Moment oft wirklich die richtigen Worte geschenkt sind, dass ich manchmal selber betroffen bin, wie gut das geht. Und ich denke, ich darf das in aller Bescheidenheit erzählen. Vor einiger Zeit habe ich eine Beerdigung gehabt. Das war nicht eine kirchliche, sondern das war, ich sage das mal, eine christliche Beerdigung, also nicht in liturgischer Kleide. Das war keiner, der in die Kirche ging, sondern wo ich einen Freundschaftsdienst übernommen habe, getreu dem Auftrag des Herrn, Werk der Gerechtigkeit, die Toten begraben. Und dann stand ich draußen, es sollte jetzt die Urne herausgetragen werden, und dann kam eine ältere Frau auf mich zu, die ich gar nicht kannte, aber die da in der Beerdigungsgesellschaft war, schaute mich mit großen Augen an und dann sagte sie zu mir, so möchte ich auch mal beerdigt werden. Herr Martin, wissen Sie, das geht einem dann ans Herz, und dann weiß man, dass das Gebet, das man verrichtet hat, um die richtigen Worte, um die richtige Ansprache, um die richtige Betrachtung zu haben, dass er einem die Worte schenkt und dass die Worte dann auch so ankommen, wie sie gemeint sind. Und Ich bleibe dabei, das ist das Wichtigste. Und von Methoden und von Wiss haben wir schon genug. Und ich weiß, wie viele Beerdigungen, bei denen ich bei war, ich auch erlitten habe. Weil die Lehre der Kirche, die Lehre unseres Christseins natürlich hervorragend dargeboten wurde. Aber das Herz war nicht dabei.
Wichtig ist, das Herz zu öffnen, was ich so herausgehört habe, um Trost spenden zu können. Ja. Wie spenden Sie noch Trost? Sie haben gesagt, Sie beten mit Ihren eigenen Worten für die Angehörigen.
Ja, es gibt ja auch Leute, die das Beten so gar nicht können. Ich habe doch eine ganze Reihe von Beerdigungen von nichtkirchlichen Leuten gehabt, wo man irgendwo merkt, dass das Christliche ist auch noch irgendwo da. Und wenn es ans Sterben geht, dann ist sowas Christliches noch mehr da, so ein Glaube, dass es auf der anderen Seite doch weitergeht, auch wenn man sich sein ganzes Leben womöglich gar nicht darum gekümmert hat. Von daher ist es dann gar nicht so schwer, doch zu beten. Das Problem sind wirklich die Angehörigen. Meistens sind die gestorbenen Dichter da dran gewesen und haben es dankbar angenommen, wenn man die Möglichkeit noch hatte, vielleicht sogar an ihrem Krankenbett, an ihrem Sterbebett zu sitzen und noch die Worte zu haben. Und sie werden einem da auch geschenkt, wenn man sich darauf einlässt und wenn man nicht meint, man muss mit irgendwelchem Gerede irgendwo kommen. Ich weiß, das ist ein ungutes Wort, Gerede, aber bei manchen Dingen denke ich das trotzdem. Es ist alles wahr und richtig. Mein Mitbruder, der liebe Gott hat ihn schon geholt, der pflegte mal zu sagen, er redet wahres Zeug. Lieber Herr Martin, das ist ein ganz großes Anliegen von mir, dass was man da sagt, durchgefiltert ist vom Kopf durch das Herz und dann erst aus dem Mund kommt. Und wenn das nicht ist, dann sind es auch nicht Worte, die trösten, denke ich.
Worte, die trösten, Taten, die folgen müssen. Schauen wir auf die Angehörigen. Sie müssen auch aufgefangen werden in dem Moment, besonders auch in der Zeit nach dem Begräbnis.
Ich bemühe mich jedenfalls immer nach einer Beerdigung, und es sind oft ja Leute, die man gar nicht so kannte und die Angehörigen schon gar nicht, dass ich in jedem Falle nochmal hingehe, dass ich nochmal frage, wie geht es? Und mit manchen Leuten hat man dann auch noch einen längeren Kontakt, und bei manchen ist es auch einfach gut, da die sind zufrieden, dass es eine würdige und gute Beerdigung war. Und jedenfalls bei den Leuten, die also nicht in die Kirche gehen, die davon gibt es halt auch eine Menge, dann ist es gut, dann hat sich das Thema erledigt und dann halte ich mich auch daran. Und es gibt Leute, die man dann auch weiter begleitet, wo etwas in Gang kommt, wo man in mehr oder weniger größeren oder nicht so großen Abständen immer wieder mal auftaucht und fragt, wie geht es? Und ja, das ist halt sehr unterschiedlich.
Es geben ja auch viele Menschen leider, die der Kirche sehr fern stehen. Aber im Augenblick des Todes werden Sie sich doch sehr bewusst, dass es eben doch noch jemand gibt, der für Sie im Himmel sorgen wird. Also Sie besinnen sich wieder auf Ihren eigenen Glauben.
Sie besinnen sich auf Ihren eigenen Glauben und Sie besinnen sich auch darauf, was Sie in dieser Welt im Grunde an Unheiligem dahin tragen müssen. Es kommt ein großes Bewusstsein des eigenen Versagens, wo man was falsch gemacht hat auch. Und da bin ich schon manchmal betroffen gewesen, wie deutlich Leute spüren, auch Leute, die anderen wirklich das Leben schwer gemacht haben, von denen ich das weiß, wie das plötzlich doch sehr lebendig ist. Und sie sind dann froh, wenn denn einer da ist, der das ausspricht, was sie nicht aussprechen können. Auch solche Erfahrungen habe ich gemacht, dass man an einem Bett sitzt und die Hand hält von einem, der so viel Unheil über die Familie gebracht hat. Und jetzt muss man dieses Unheil vor Gott aussprechen und muss um Vergebung bitten, und es funktioniert.
Wir haben darüber gesprochen, dass viele Menschen auch der Kirche fernstehen, sich aber wieder besinnen auf den eigenen Glauben. Kann es denn sein, dass Sie da auch angesprochen werden und dass gesagt wird, es hat uns so gut getan, wie Sie mit meinem Angehörigen umgegangen sind, auch bei der Beerdigung? Ich möchte wieder zum Glauben zurückfinden.
Das gibt es auch. Aber das ist nicht so häufig, wie man es sich wünschen würde, glaube ich, jedenfalls nach meinen Erfahrungen. Das gibt es. Aber was es eigentlich immer gibt, das ist doch, dass so ein Ereignis die Leute zwar nicht hinterher alle wieder in Scharen in die Kirche treibt, aber das doch in ihnen selber ein anderes Bewusstsein, eine andere Einstellung zum Leben und zum Tod da ist. Und ich denke, das ist ja auch schon was. Wir können sie nicht alle umkrempeln, aber wir können die Weiche stellen und wir können eine Tür wieder aufmachen und irgendwann gehen sie dann selber wohl durch die Tür. Das liegt in ihrer Hand, aber das denke ich, wenn man die Erwartung hat, dass die Leute nun wieder alle in die Kirche gehen, dann glaube ich, haben wir zu hoch angesetzt. Aber das ist, wenn es eine gute, würdige Beerdigung ist, bei den Leuten, die da zuhören, etwas passiert, das denke ich schon.
Sie haben es vorhin angedeutet, wie wichtig ist der Besuch nach der Beerdigung von Ihnen, von dem Diakon oder von dem Pfarrer?
Ja, wir sind wieder beim Herzen, Herr Martin. Wir sind wieder bei dem Herz. Es gibt den Besuch, wo dann einer kommt und dann wird irgendwo geredet, weil man etwas zum Abhaken braucht und seine Pflicht erfüllt hat. Und es gibt den Besuch, der Spuren hinterlässt. Ich glaube, ich habe das neulich schon mal in einer Sendung gesagt. Ich habe unlängst einen Spruch gelesen bei einer lieben Bekannten, die den so als Lesezeichen ins Buch hineinzulegen geschrieben hat. Da steht drauf: Viele Wege von Menschen kreuzen den deinen, aber nur wenige hinterlassen Spuren in deinem Herzen. Ich denke, das gilt auch für solche Besuche. Wenn man das nur macht, um seine Pflicht getan zu haben, dann ist es herzlich wenig. Und wenn man dahin geht, weil es einem ein Bedürfnis ist, weil man spürt, da wird noch etwas gebraucht, dann... Der Besuch alleine ist nicht das Entscheidende, denke ich, sondern die Intention, die dahinter steht, mit wie viel Herz kommt man. Das ist bei den allermeisten Dingen so, wenn es um die Neuevangelisierung geht, ist es nicht anders. Wenn wir nur irgendwas, eine neue Ware anpreisen, ist es nicht das Entscheidende, sondern wie hat irgendwer mal gesagt, ich höre nicht deine Worte, ich höre deine Stimme. Und ich denke, in der Stimme, aus der Stimme hört man, was gemeint ist. Aus der Stimme hört man, das ist bei jeder Predigt so, das ist bei jedem Gebet so, da hört man, wie sehr einer beteiligt ist. Natürlich täuscht es auch manchmal, weil die Leute auch eine unterschiedliche Art haben. Aber ich glaube schon, dass die Leute dafür eine Sensibilität haben, herauszuhören, ob der Betreffende das auch so meint, ob er dahinter steht, ob das sein eigenes Leben füllt oder nicht. Und das ist nach meinem Dafürhalten heute noch entscheidender, als das vielleicht zu anderen Zeiten war.
Gehen wir noch einen Schritt weiter, Herr Diakon. Schauen wir auf das ewige Leben. Es wird uns in jeder heiligen Messe verkündet. Wie können wir diese Freude des ewigen Lebens hier schon auf Erden wahrnehmen und erfahren?
Wir können sie wahrnehmen, indem wir das Wort, ich glaube, das ist der Thessalonicher Brief, in dem es heißt, trauert nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und ich habe das bestimmt in vielen Sendungen schon gesagt, wir müssen nicht etwas machen, wir müssen etwas zu sein versuchen. Und das, was wir sind, das kommt rüber zu den Leuten. Das ist das, was andere wahrnehmen, dass sie sagen, wie machst du das, dass du nicht in Traurigkeit versinkst, sondern wie machst du das, dass du über der Trauer stehst? Eine Sängerin hat mir mal gesagt, auf der Bühne zu weinen, das ist keine Kunst. Das kann jeder. Aber die Trauer darzustellen, die nach den Tränen kommt, die verarbeitet ist, die durch einen hindurchging, das ist die große Kunst. Und ich denke, das ist auch das, was wir zu tun haben. Das, was durch uns hindurchging, sichtbar, erfahrbar zu machen. Das, was wir von unserem Glauben, von unserer Hoffnung, von unserer Zuversicht auf das ewige Leben schon in unserem Leben angenommen, verwirklicht, begriffen haben, das zu deuten. Die Worte alleine machen es nicht. Natürlich werden die Worte dafür gebraucht. Aber ich wiederhole mich, ich höre deine Stimme. Es geht nicht nur um die Worte. Das muss beides zusammengehören. Und es wird auch Leute geben, die wir damit nicht erreichen, die in ihrer Trauer blind und taub sind. Da können wir reden, wie wir wollen. Ich kenne das auch, wo man dann nach Hause geht und einfach stellvertretend sagt, Herr, du siehst, sie finden aus ihrer Trauer nicht heraus. Sie sind blind und taub für alles, was ihnen helfen könnte, für alles, was ihnen Hoffnung schenkt. Sie sind so in sich vergraben. Hilf du ihnen, leuchte du in ihr Leben hinein, dass sie herausfinden aus dieser Trostlosigkeit und in dir wieder Mut und Zuversicht haben. Und was man ganz sicher auch wissen muss, dass die Trauer Zeit braucht. Das geht nicht von heute auf morgen. Die Leute, die so tief in der Erfahrung ihres Glaubens stehen, dass sie das im ersten Moment schon meistern, die sind doch rar gesät. Die meisten brauchen doch eine Menge Zeit und manche viel mehr, als sie vorher gedacht hätten. Auch das ist so.
Dankeschön, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tod und Leben, das war heute unser Thema hier in der Sendung Kurs Null. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung gerne nochmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 vorwählen. Weiter geht's mit der 8323 9675120. Ganz einfach geht es auch auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendungen zum Downloaden auf Ihrem Computer. Machen Sie Gebrauch davon. Sie können gerne jederzeit die Sendung dann zu Hause an Ihrem eigenen Computer anhören. Herr Diakon, darf ich Sie zum Ende der Sendung um den Segen bitten?
Der Herr ist, der gibt, und er ist, der nimmt. Der allzeit uns liebt, der bemisst und bestimmt, der die Freuden uns schenkt, uns das Leid nicht erspart, der die Wege uns lenkt und beschützt, uns bewahrt, der uns Anteil gegeben an göttlicher Kraft, dass wir selbst schenken leben, liebevoll, gleichnishaft. Wir sind Abbild von ihm und der göttlichen Liebe, so erfüllt und intim hier im Weltengetriebe. Und er selbst gibt die Seele dem, was durch uns entsteht, und er sorgt, dass nichts fehle, wo man seinen Weg geht. Und er ist sehr vollendet, oftmals auch vor der Zeit, der es ganz anders wendet, weil zum Heil er es weiht. Können wir es nicht verstehen, fällt das Annehmen schwer, werden doch wir es einst sehen. Darum geben wir es her, auch mit blutendem Herzen, auch mit Trauer und Leid, auch mit Tränen und Schmerzen. Herr, mach mich doch bereit, lass mich dennoch dir trauen, wo so weh es mir tut. Lass mich fest auf dich bauen, denn dann wird's trotzdem gut. Dass auch sie das so können, wie ich es immer wieder auch für mich erbitte und erbete. Dazu segne und stärke sie der gute, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.